So, ich begrüße Sie mit der dritten Sitzung, dritte Variante von Bei mir bist du Shane. Ein bisschen was über Jazzmusik und Orchester hatte ich ja schon erzählt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das hier noch drauf ist. Nummer 3.
It means you're the fairest in the land. I could say about
So, alle sind da, der offene Anfang ist vorbei. Wir hatten das letzte Mal eine sehr interessante Diskussion, die ich nochmal aufgreifen will, weil uns die Zeit ein bisschen davongelaufen ist. Wir hatten ein bisschen überzogen. Ich habe gesagt, dafür höre ich heute ein bisschen früher auf. Mal sehen, ob ich mich daran halte. Sie werden mich schon erinnern. Und ich will ganz kurz nochmal die Argumente in der letzten Sitzung zusammenfassen, weil ich mich ja da auch etwas merkwürdig positioniert habe, zumindest überraschend für einen Pädagogen, der dann behauptet, da geht nichts mehr. Ich will das ein bisschen erklären und nochmal Gelegenheit geben, auch nochmal nachzufragen. Wir haben natürlich am Anfang einer solchen Sitzung, wo immer noch welche kommen und gehen und so, ein bisschen eine unruhigere Situation als in der Mitte. Aber mir schien das jetzt, da kann ich mich irren, besser, dass wir jetzt am Anfang das nochmal besprechen und ich dann mit meiner Vorlesung weitermache. Also, es gingen die Meinungen durcheinander. Die angehenden Pädagogen haben natürlich bis auf ein, zwei Personen erstmal pädagogisch reagiert. Pädagogisch heißt, da geht was, mit Verstand und Vernunft kommt man durch vernünftige Gespräche weiter. Es ging in der Diskussion ein bisschen durcheinander, was der arme Junge damals in der Nazizeit als illegal versteckter jüdischer Junge machen sollte. Das ist ja ein Problem mit dem Risiko, was er hat. Selbst wenn er 50% Risiko hat, dass er sie überzeugen kann, hat er 50% Risiko, dass nicht nur er, sondern seine Familie auffliegt. Von der Frage, kann man dieses Mädchen überhaupt beeinflussen? Das habe ich nicht klar genug getrennt am Anfang. Vielleicht bei der Fragestellung sind aber wirklich zwei völlig verschiedene Fragen. Ich persönlich komme aber bei beiden Fragen zur selben Antwort. Ich habe Ihnen, obwohl ich es auch nicht weiß, ich kenne das Mädchen nicht, wie Sie auch nicht. Ich habe einfach mal als These gesagt, keine Chance. Machen Sie sich das in Ihrem späteren Berufsleben klar. Es gibt Situationen, wo Sie keine Chance haben in dieser Situation. Ein berühmter Pädagoge, Siegfried Bernfeld, so ein bisschen linker Wiener, österreichischer Erziehungswissenschaftler, der ein bisschen Marx, ein bisschen Freud in seine Sachen reingepackt hat, nennt sein wichtiges Buch Sisyphus oder die Grenzen der Erziehung. Sisyphus ist der, der immer diesen Felsen hoch und kurz bevor er oben ist, rollt er wieder runter. So, nicht sehr optimistisch das Bild. Ich will, dass Sie optimistisch sind, später Ihren Beruf ausüben und auch jetzt noch sind. Das gehört aber dazu, dass Sie auch wissen, dass es Situationen gibt, das liegt nicht an Ihnen, da sind Sie nicht schlecht, wo Sie keine Chance für den pädagogischen Austausch haben. Seine Position fand ich als einzig interessant, aber er hört in der Sekunde nicht zu. Genau, Ihre Position war die einzig immanent interessante. Das nennt man in der Kommunikationstheorie paradoxe Kommunikation. Ich darf Ihnen das versuchen zu erklären. Paradoxe Kommunikation. Er hat gesagt, man muss die verrückte Idee von diesem Mädchen aufnehmen und zu Ende führen. Es hat einen langen philosophischen Hintergrund, diese Theorie. Und sie damit ad absurdum führen. Das heißt, ich gehe gar nicht gegen das Mädchen frontal vor, hat gar keinen Sinn, sondern führe das weiter. Ach, das ist ja toll, hat er uns vorgeschlagen. Du kannst ja Juden riechen, dann brauchen wir keinen Judenstern, vielleicht kannst du bei der Polizei eingestellt werden. Also sozusagen diese Idee aufnehmen, das ist eine schwierige Geschichte, weil man dann immanent akzeptiert, dass man Juden am Geruch erkennt. Und das sträubt sich uns alle Nackenhaare. Und das ist eben eine ganz schwierige Situation. Ich sage Ihnen aber, bei 90% der verhetzten Bevölkerung in Deutschland, die Alliierten hatten 4 Jahre lang ab 1944 mit Aufklärung, dass der Nazis die Demokraten unterdrücken, Und am Schluss haben sie diese ganze Propaganda eingestellt, weil sie null Effekt hatte. Und haben nur noch einen einzigen Propagandapunkt gemacht. Der Hitler hat gesagt, der Stärkere hat recht, wir sind die Stärkeren. Wir machen euch platt, der Krieg ist verloren. Tolle Argumentation. Ne? Nichts mit Moral. Nichts mit demokratischem Bewusstsein. Lauf über, sonst wirst du erschossen. Willst du für den Führer noch in den letzten Minuten dein Leben lassen? Das war komplett die Propaganda bei allen deutschen Soldaten. Da hat niemand gesagt, Hitler hat die Demokratie abgeschafft, die Juden verfolgt, gegen die Zigeuner sind die Roma vor oder irgendwas. Guckt euch die Morde mit der Eugenik an. Das hat man alles jahrelang probiert. Flugblätter von der Weißen Rose abgeworfen, ich glaube 2 Millionen Stück über Deutschland, um die Leute aufzuklären. Die illegalen Widerstandsorganisationen, die klein waren, haben lokal solche Propaganda gemacht. Und jetzt musste man lernen, geschichtlich, dass es Situationen gibt, wo Menschen keinesfalls nur durch Druck und Terror, sondern durch ihre innere Überzeugung nicht mehr ansprechbar für unsere normalen, verstandesmäßigen, pädagogischen Praktiken sind. Das war so ein bisschen die Story, die ich Ihnen erzählen wollte an diesen Mädchen. Und das müsste man jetzt mal genau überlegen, wie kommt denn sowas? Und kann man wirklich nichts dagegen tun? These von mir, kurzfristig kann man manchmal gar nichts machen. Das heißt ja nicht, dass man nicht langfristige und größere Pläne entwickelt. Wir versuchen nochmal den Gedankengang, ich habe es mal abgetippt, Stück für Stück uns klar zu machen. Und woher das kommt. Die sind ja eine andere Rasse. Das hat das Gärtnerinnenmädchen garantiert von den Nazis, von der HJ, von der Schule, von ihrem Unterricht. Darauf gehe ich heute im Laufe der Vorlesung ein. Das hat die so gelernt. Aber dass man Jude am Geruch erkennt, das hat sie vielleicht schon von ihrer Oma. Das muss nicht mit der Nazi. Aber sie hat so einen Begriff jetzt, ja, die sind ja eine andere Rasse. Du, das stimmt. Jetzt ist sie nicht ganz helle und weiß nicht so direkt mit den Rassentheorien irgendwas zu argumentieren, wie das geht, woran man denn die Rasse erkennt. Ich meine, kann man ja auch streiten, ob er einen Dackel vom Schäferhund am Geruch unterscheiden kann. Aber sie kommt jetzt auf das, was ihr irgendwie in der Familie mitgegeben wurde. Unterschätzen Sie das nicht. Das hat nichts mit Genetiken oder mit Vererbung zu tun, sondern die Gespräche von Oma, Opa, Vater, Mutter, Bruder, Onkel, Tante, wie über Minderheiten gesprochen wird, hier in dem Fall über jüdische Minderheiten. Du, das stimmt. Sie hat schon gemerkt, körpersprachlich, der stellt sie in Frage. Der stellt aber aus ihrer Sicht nicht die These, Juden sind eine Rasse, nur in Frage, sondern er stellt sie in Frage. Das heißt, diese Leute nehmen jedes Widerwort persönlich. Die kennen sie doch, den Typ Mensch. Sie kritisieren irgendwas ganz sachlich und ruhig und er fühlt sich persönlich angegriffen. Das ist der Mechanismus. Und wenn man das eintrainiert, kann man jemanden überhaupt nie mehr kritisieren. Der nimmt alles persönlich. Du, das stimmt. Sie hat schon gemerkt, der guckt nur komisch. Der hat die Augenbrauen hochgezogen, wenn sie sich erinnern. Und dann kommt das. Du hast mich angegriffen, wenn du mir das nicht glaubst. Ich kann das beurteilen. Willst du mich in Frage stellen? Dann gnade dir Gott. Bei uns in der Gärtnerei sind früher viele Juden gekommen. Sie weiß, man kann nicht von einem Offenbarer auf alle schließen, aber wenn man 17 Offenbarer hat, dann kann man sich ja schon ein Urteil wagen. Also arbeitet sie mit der empirisch-wissenschaftlichen Beweisführung von so und so vielen Fällen. Das unterstreicht ihre absurde Argumentation. Sie ist also schon rhetorisch geschickt, kennt die Schwächen, die faule Verallgemeinerung, einige sind eben nicht alle, lernen sie in der Logik, Mengenlehre, 6. Klasse, einige sind nicht alle, wissen wir. Aber viele, das ist schon ein starkes Indiz, also bei uns sind viele gekommen und habe ich, jetzt sagt sie nicht, das habe ich von meiner Oma, Opa oder sonst wie, ich habe es daran immer gemerkt, das dann immer gemerkt. Nur die natürliche Frage, wie, was gemerkt? Jetzt merken Sie schon, die ist in der Defensive. Der fragt nur ganz einfach. In dem Moment, wo sie in der Defensive ist, zieht sie sich zurück wie eine Auster oder wie eine Schildkröte, die den Kopf einzieht. Naja, wie sie, und jetzt kommt ein neues Thema, wie sie sich bewegen. Und dann vor allem mit deren Geruch. Wieder fühlt sie sich angegriffen. Na, guck nicht so. Sie merken schon diese Kommunikation, da sage ich Ihnen gleich was zu, die hakt an der Stelle schon von Anfang an, weil sie sich angegriffen fühlt. Ich sag dir, ich, so ist die Betonung, wenn man es sich nochmal anhören würde, Ich sage dir, ich habe mit Juden zu tun gehabt. Als Wiederholung. Kern von Rhetorik ist Wiederholung. Immer wieder, solange bis es einer glaubt. Grundprinzip von Werbung. Ich sage dir, ich habe mit Juden zu tun gehabt. Mit unserer Kundschaft eben. Die haben alle den gleichen Geruch gehabt irgendwie. Na gut, die könnten ja jetzt alle nach Lavendel riechen. Auch das schließt sie rhetorisch, wenn sie da eine Denkfigur machen, jetzt aus. Sie teilt, sie weiß, es gibt gute Gerüche und schlechte Gerüche. Ja? Und tut diesen allgemeinen Begriff Geruch nun kleinarbeiten. Es gibt angenehme und unangenehme und klärt irgendwie unangenehm. Könnte man sagen, okay, da in der Gärtnerei sind alles nur Bauern, die da kommen und Zwiebeln. Naja, und eben typisch jüdisch, sagt sie jetzt. Bestimmt. Ich kann riechen, ob einer Jude ist. So. Ein kurzer Dialog mit erheblichen Konsequenzen für ihre weitere pädagogische Arbeit in ihrem Leben. Es gibt eine dreibändige, wenn Sie sich da im Laufe Ihres Berufslebens beschäftigen, ein dreibändiges Buch von Schulz von Thun, der sagt, jede Kommunikation, das ist jetzt zum Mitschreiben, das ist nicht eine Vorlesung, das schiebe ich so mal ein. Das ist ja der Witz, dass Sie auch was haben, wenn Sie hier sind. Schulz von Thun sagte, jede Kommunikation hat 4 Ebenen, 4 Kanäle. Wenn wir miteinander reden, ich glaube, ich habe es in der ersten Vorlesung erklärt. Ich mache es an der Stelle nochmal, weil jetzt sehen Sie das. Wenn ich rede, gebe ich zu erkennen, was ich von mir selber halte. Wie ich rede. Ich rede als Dozent oder als das Mädchen, was sich angegriffen fühlt oder als Polizist oder als Radiosprecher oder als der Komiker, der lustig sein soll. Und so wie ich rede, spiegelt das aber nicht nur wieder, was ich von mir halte. Glauben Sie es, analysieren Sie mal heute Mittag irgendein Gespräch. Ich signalisiere auch, oder wenn Sie ein Gespräch beobachten, der redet, signalisiert auch, was er von dem anderen hält. Der kann ihn behandeln wie ein kleines Baby oder er macht sich über ihn lustig, weil er ganz hochtrabend spricht und offensichtlich von dem anderen nichts hält oder ganz viel hält. Die kennen die Studenten, die das Seminar dadurch aufmuntern, dass sie genauso unverständlich sprechen wie ihr Dozent, aber die beiden verstehen sich. Kennen Sie die? Werden sie noch kennenlernen? Jeder, der spricht, hat also erstmal sich und den anderen. Das sind 2 wichtige Ebenen, die, wenn man einen Dialog analysiert, getrennt betrachtet werden müssen. Und die 3. Ebene ist jetzt eine ganz sachliche, ganz trocken, knallhart wissenschaftlich. Was hat die gesagt? Sachlich stellen wir jetzt fest, erstens, das sind eine andere Rasse. Ihr Beweis ist, dass sie das bei vielen bemerkt hat und sie den gleichen Geruch haben und dieser Geruch typisch jüdisch ist. Das wären die Sachaussagen. Lassen Sie alles weg, listen Sie nur auf, was hat die jetzt eigentlich sachlich gesagt. Mit einem sachlichen Menschen müssten Sie das jetzt eigentlich durchstehen können, wie eine Rechenaufgabe. Und dann, wenn einer sagt, 2 mal 2 ist 5, dann sagen Sie halt an der Stelle 2 mal 2 4 und 3 mal 7 ist auch nicht 22, sondern 21. Dann könnten Sie die Sachaussagen einer Diskussion ganz cool und lässig klären. Der Philosoph Leibniz hat dazu gesagt, wenn Leute sich furchtbar gestritten haben, meine Herren, kleiner Schuvi, Damen gab es da scheinbar nicht in den Debatten, meine Herren, setzen Sie sich und rechnen Sie. Der hat nicht gemeint, rechnen mit Buchstaben. Dann gehen Sie Stück für Stück alles durch, haken Sie es ab, klären Sie es. Das ist die 3. Ebene, der Sachbezug. Was halte ich von mir? Was halte ich von dem anderen? Und was sage ich sachlich, knallhart sachlich? Der 4. Gibt es ein Problem oder alles in Ordnung? Gut. Die 4. Ebene. Ich will, wenn ich rede, normalerweise irgendetwas erreichen. Das Ziel, die Motivation. Ich will eine Message rüberbringen. Was ist eigentlich unabhängig von dem sachlichen Gehalt? Unabhängig, was ich von mir halte und was ich im anderen halte, will ich was erreichen. Jetzt hier, der hat gefragt und sie will erreichen, dass er mit diesen Juden das kapiert, dass die anders riechen, anders sind. Ich will erreichen, dass sie was lernen, zuhören. Das heißt, im Dialog will meistens irgendjemand auch irgendwas erreichen, dass die Leute alleine vor sich herbabbeln, ist eher die Vorstufe zur Klinik. Man kann auch mit sich selber reden, ohne dass es schlimm ist. Aber es ist nicht der übliche Dialog, den wir jetzt analysieren. Da geht es immer um Hörende und Sprechende. Ja? Also diese vier Ebenen jetzt sachlich hier analysiert, ist klar, der eine, dem sie das alles erzählt, ist der Ungläubige, der zweifelt ihre ganze Persönlichkeit an. Und sie ist aber die Überlegene, sie weiß Bescheid, sie lässt sich nicht als kleines dummes Mädchen abspeisen. So ein bisschen oppositioneller Geist sogar dabei und erklärt ihm, also sie hat Beruf.